Heute ist Sonnabend, der 11. Mai 2019 und ihr hört den Podcast zur Berateraffäre. Heute, einen Tag später als sonst, das hat mit organisatorischen Besonderheiten zu tun. Die Arbeitsteilung war in dieser Woche leider nicht so möglich. Auch in dieser Woche möchte ich die Geschehnisse der vergangenen Sitzung darlegen und im Nachgang einordnen. Hier wieder ein kleiner Hinweis, dieser Podcast hat Kapitelmarken. Wenn die genutzte Podcast-App auf dem Stand der Technik ist, dann können die Themen, die uninteressant wirken, übersprungen werden. Am Mikrofon ist auch diese Woche wieder Patrick Pehl. Gehört wurden heute Matthias Mantei aus dem sogenannten 25-MIO-Referat. Admiral Nelte, Leiter Stab, Organisation und Revision, und General Friedhelm Trenab, der sich um die Compliance im BMVG kümmerte. Ab heute kann nicht mehr ohne weiteres behauptet werden, dass bestimmte Personen nichts gewusst haben. Auch Zeugen, welche in der kommenden Woche gehört werden, sind davon betroffen. Dazu aber später mehr. Außerdem haben wir offenbar live eine Unregelmäßigkeit in Abrechnungszetteln der Firma S des Beraters F entdeckt. Alles ein bisschen verwirrend, also steigen wir direkt ein. Zunächst wurde Herr Mantei aus dem Bayern BW befragt. Er leitet das Vertragsgrundsatzreferat. Seine Dienststelle prüft Aufträge mit einem Volumen von mehr als 25 Millionen Euro oder Verträge mit grundsätzlichem Charakter. Den Rahmenvertrag 20237 hat er jedoch nicht direkt geprüft. Das liegt daran, dass diesen Vertrag das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern, also das BMI, geschlossen hat. Das ist so erstmal üblich und nicht weiter beanstandenswert. Diese Verträge können dann über das sogenannte Kaufhaus des Bundes abgerufen werden. Dazu gibt's einen Link in der Beschreibung zur Wikipedia. Herr Mantei hat zum ersten Mal vom Rahmenvertrag 20237 gehört, als der Vertrag vom Bundesrechnungshof geprüft wurde. Daraufhin hat die Behörde in einer ersten Prüfung drei einzelne Abrufe als Stichprobe überprüft. Als Ergebnis kam für die Prüfer des Vertragsreferates heraus, dass ein hinreichender Bezug zu Produkten von IBM gegeben war. Es erschien plausibel, da die Bundeswehr viele IBM-Produkte einsetzt, so der Beamte. IBM-Produkte sind unter anderem sogar das Mail-Programm Lotus Notes. Erst in einer zweiten Prüfung, also einige Wochen später, bemerkte man, dass hier offenbar einiges schief lief, wie Herr Mantei erklärte. Bemerkenswert finde ich, dass er aussagte, die Bestellscheine enthielten keinerlei Vorgaben für Unterauftragnehmer. Allerdings hat er Mails gesehen, in denen der Wunsch zum Ausdruck kam, bestimmte Unterauftragnehmer zu beauftragen. Also, der Referatsleiter ergänzte die wichtige Aussage, es dürfe für den Sachbearbeiter schwierig sein, sich dem Wunsch, also der Weisung, der Leitung direkt zu entziehen. Ich wiederhole, es dürfte für den Sachbearbeiter schwierig sein, sich dem Wunsch der Weisung der Leitung direkt zu entziehen. Das Bayern BW konnte bei seiner Prüfung nicht auf Referenzen im Angebot des Auftragnehmers zugreifen. Dadurch war es den Prüfern nicht möglich, in der Tiefe zu prüfen. Die Begründung lautet dazu, dass es sich um Geschäftsgeheimnisse der Unterauftragnehmer handle und man diese nicht herausgeben dürfe. Erst bei der zweiten Prüfung wurde dies den Vertragsprüfern des Bayern BW gestattet. Es wurden Leistungsbeschreibungen und Bestellscheine zugänglich gemacht. In diesen Leistungsbeschreibungen konnten im Kopf der E-Mails brisante Daten gefunden werden. Manchmal sagen Metadaten also wirklich mehr aus, als man ihnen zuspricht. Also manchmal sagen Metadaten wirklich viel aus. Das wiederum warf beim MdB Müller von der FDP, die Frage danach auf, was man denn für Geschäftsgeheimnisse eigentlich in Angebote reinschreiben würde, die so geheim sind, dass man sie bei einer Prüfung nicht mehr abrufen könne. Müller ist nebenbei gesagt selbst IT-Consultant und hat nach eigenen Aussagen noch nie ein Geschäftsgeheimnis in ein Angebot hineingeschrieben. Die bohrenden Nachfragen des Dennis Rohde haben dann auch heute wieder gute Ergebnisse gebracht. Eindeutig hat die beauftragende Stelle im BMVG die Firma Accenture beauftragt. Der Name ist im Ausschuss in öffentlicher Sitzung genannt worden. Und die Antwort kam sehr eindeutig. Allerdings wurde ein bestimmter Berater, Herr N., nicht erwähnt. Es ist manchmal schleierhaft, warum ausgerechnet Herr N. trotzdem immer wieder ins Ministerium zur Beratungsleistung kam, da Accenture doch so eine große Firma ist und so viele hätte entsenden können, also so viele Berater hätte entsenden können. Haben sie aber nicht, sondern immer irgendwie denselben. Tja, nun was ganz unspektakulär daherkommendes, aber zugleich hochinteressantes. Nämlich mit dem folgenden Zitat aus einer E-Mail an Frau P. wird in Verbindung mit der Aussage von Mantai deutlich, dass Beteiligte der Berateraffäre etwas gewusst haben. Sie können jetzt nicht mehr abstreiten, etwas von den unüblichen Vorgängen nicht gewusst zu haben. In einer Mail, welche im Wortlaut öffentlich verlesen wurde, heißt es: An unser zuständiges Vertragsreferat geht der Bestellschein und die Leistungsbeschreibung. Damit ist die Firma beauftragt und der Unterauftragnehmer, den wir theoretisch nicht kannten, Semikolon, Klammer zu, kann leisten. Semikolon, Klammer zu, hat Herr Rohde dann angemerkt, das ist ja irgendwie allgemein bekannt als Zwinkersmiley. Und genauso sah es dann eben auch im Text aus. Ich konnte den Text sehen an einer anderen Stelle. Frau P. wird in der kommenden Sitzung da sein, als Zeuge, und bestimmt wird sie einige hochinteressante Fragen beantworten müssen. Klingt wie gesagt unscheinbar, ist es aber nicht. Kommen wir zum nächsten Themenblock. Das dynamische Beschaffungswesen statt Rahmenvertrag 2237. Als der Geldhahn vom Rahmenvertrag 2237 nun versiegte, musste eine neue Geldquelle her, denn die Firma arbeitet ja jetzt ohne Bezahlung. Der Vertrag wurde nämlich zum 25. September 2018 gekündigt. Also deutete ein gewisser Oberst M. telefonisch an, dass man nun aus dem Pool des sogenannten dynamischen Beschaffungswesens der BWI, das ist so die IT-Dienstleistungsfirma der Bundeswehr, dass man aus diesem dynamischen Beschaffungswesen eine Beauftragung konstruieren möchte. Auch hier war die Firma Accenture bereits im Pool vorhanden, also drin, und konnte also darüber bezahlt werden. Ob es denn allerdings tatsächlich zu einem Abruf aus diesem dynamischen Beschaffungswesen gekommen war, das wusste Herr Mantai nicht. Aber auch ein Beamter kann einem gewissen Witz nicht entbehren, wenn er sagt, in der Qualität der Leistungsbeschreibung war immer Luft nach oben. Tja, und später hat er gesagt, die Buchstaben I, B, M in Kombination hätte er in einer Leistungsbeschreibung oder in einem Bestellschein irgendwie nie gesehen. Obwohl es doch die ganze Zeit um IBM-Dienstleistungen ginge. Mir ist an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass die Firma IBM natürlich mit diesen Unregelmäßigkeiten nichts zu tun hat. IBM ist einfach Hersteller von bestimmten Produkten und diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen sind von anderen Firmen erbracht worden. Vielleicht ein ganz hinkender Vergleich, ein Fahrlehrer hat meinetwegen ein Fahrzeug der Marke VW und bringt jemandem jetzt darauf das Fahren bei, da hat VW selber nichts mit zu tun, sondern nur der Fahrlehrer. Und der Fahrlehrer ist am Ende zuständig für die Rechnungslegung, für das, dass ihr am Ende die Fahrprüfung machen könnt und so weiter. Bisschen hinkender Vergleich, aber verdeutlicht vielleicht die Situation von IBM in dieser Berateraffäre ein bisschen. Tja, und dann gab es noch die Undercover-Berater. Das BMVG hatte nämlich Berater im Haus, die eigene Büros im Zuständigkeitsbereich des BMVG hatten. Soweit wohl erstmal nicht unbedingt ungewöhnlich, wie ich bei Recherchen herausgefunden habe. Aber, und das teilte Admiral Nelte später auch noch mit, nicht regelkonform. Die Berater hatten interne persönliche Mailadressen, interne Mailsignaturen, eigene Türschilder interne, interne Telefonnummern und waren im Personenverzeichnis, im internen Personenverzeichnis des BMVG wie normale Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums aufgeführt. Es war nicht erkenntlich für jemanden, der das nicht wusste, dass es sich um externe Mitarbeiter handelt, also nicht um Mitarbeiter des BMVG. Und das ist dann auch wieder nicht üblich und auch nicht in der freien Wirtschaft Praxis. Im Gegenteil, Externe werden hier deutlich gekennzeichnet. Die Folgen, die unmittelbaren Folgen waren daraus, dass die sofortige Demontage der Türschilder, die Streichung aus Personenverzeichnisse, der Entzug von Telefonnummern und die Mailadressen wurden ebenso entzogen, dass das angeordnet wurde. Genauso wie die Signaturen in den E-Mails direkt gelöscht und geändert angepasst wurden. Später wurde dann eine zentrale Vergabestelle eingerichtet. Also eine Stelle, die einen besseren Überblick schafft über Ausgaben und Vertragsverhältnisse. Daran mangelte es dem BMVG und seiner Stellen ja. Ein Fazit, was Admiral Nelte dann später am Abend mitteilte, war, dass es nie wieder so eine tiefe Integration von Externen ins Ministerium geben dürfe. Wie das genau erreicht wird, wissen wir im Moment nicht, aber auf jeden Fall werden sie keine eigenen Türschilder mehr bekommen, keine Telefonnummern, keine internen Mailadressen und keine internen Signaturen, zumindest nicht so, dass es nicht als externer gekennzeichnet wurde. Später in der Nacht hörten wir dann von einem aufrichtigen Mitarbeiter. Er habe sich beschwert, dass die Aussagen einiger Berater den Charakter einer Weisung hatten. Nochmal deutlich, Berater beraten, Vorgesetzte geben Weisungen. Der Mitarbeiter, der hier offiziell Anregungen von außen geben sollte, wie es Marie-Agnes Strack-Zimmermann bezeichnete, war Herr K. Herr K. wird auch noch als Zeuge gehört werden, dazu also in einer späteren Episode mehr. Und wer Herr K. ist, falls ihr es noch nicht wissen solltet, werdet ihr dann höchstwahrscheinlich auch noch rausfinden. Admiral Nelte, der später am Tage eben noch gehört wurde, sagte dann zu diesem Thema, zu diesem Vorgang noch, dass ein Mitarbeiter im Bein-BW auf der unteren Arbeitsebene erkennt, dass hier ein Problem ist, finde ich bemerkenswert. Dass ein Externer eine Leistungsbeschreibung und einen Abruf initiiert, ist ein Problem. Und das hat dieser Mitarbeiter auf der Arbeitsebene erkannt und benannt. Tja, vielleicht kommen wir jetzt einfach mal zu Admiral Neltes Anhörung. Admiral Nelte berichtete von einem Berater, der schon beim letzten Mal eine Rolle gespielt hat. Einer der Berater war im Verdacht, scheinselbstständig zu sein. Dieser Vorgang wurde dann an die Rentenversicherung weitergegeben und dann gegebenenfalls die Sozialversicherung nachgezahlt, so Nelte. In der letzten Sitzung wurde dies als nicht so schlimm bezeichnet, da es ja lediglich Zahlungen seien, die man eben auch so hätte zahlen müssen, wenn derjenige ordentlich beschäftigt worden wäre. Wir merken viel Konjunktiv. Dass der zu zahlende Endbetrag natürlich damit steigt, sollte aber irgendwie jedem klar sein, oder? Admiral Nelte sagte aus, dass die Ministerin, die Staatssekretäre Hofe und Zimmer sowie die Staatssekretärin Katrin Suder spätestens am 3.10. umfassend informiert wurden. Also spätestens ab diesem Tag konnten sie nicht mehr sagen, dass sie nichts gewusst hätten. Das sollten wir vielleicht auch in diesem Kontext einmal festhalten. Nelte ist ein Mann des Militärs. Er ist seit 1977 in der Bundeswehr. Er erlebte den Scharping-Skandal und er meinte, die Alarmglocken hätten bei ihm geschrillt, als er von den Vorgängen hörte. Er hat umgehend den Staatssekretär Hofe über den Sachstand in Kenntnis gesetzt und das ist wohl sonst nicht so umgehend üblich. Gegen 20 Uhr kam es dann zu so einem weiteren Aha-Moment, für mich zumindest, an diesem Tag. Gegen 20 Uhr stellte Siemtje Möller von der SPD eine Frage, nämlich ob Admiral Nelte Herrn K. oder Herrn, ich nenne ihn GF, und Herrn F. bereits kannte. Tja, und nun wurde es spannend. Nelte verneinte nämlich und sagte, sichtlich überrascht, dass er die Herren noch nie getroffen habe. Und nun legte Frau Möller ihm auch noch einen Leistungsnachweis aus den Akten vor, also einen Stundenzettel. Und ich habe ihn an anderer Stelle auch gesehen und aus diesem geht hervor, dass Herr GF ein Meeting abgerechnet hat. Ein Meeting am 6. März 2017 um 12 Uhr bis 15 Uhr. Das wurde auch ganz offen nochmal im Ausschuss in öffentlicher Sitzung so gesagt. 3 Stunden mit der höchsten Preisstufe, der Preisstufe 1. Das ist die Preisstufe mit rund 1.700 Euro pro Tag Tageshonorar. Runtergerechnet auf Stunden sind es also etwa 200 Euro pro Stunde, wenn man von einem 8-Stunden-Tag ausgeht. Nelte sagte aber überzeugend, dass er das Meeting nie gemacht habe und er das eigentlich wissen müsste, wenn das stattgefunden hätte. Und tja, dann ging ein Raunen durch den Saal und ich habe mich direkt gefragt, sind wir gerade dabei gewesen, als zufällig nonchalant aufgedeckt wurde, dass hier falsche Abrechnungen vorgenommen wurden. Und alles sieht genau danach aus. Denn der Stundenzettel ist als sachlich richtig abgezeichnet worden. Und wie wir mehrfach hörten, wird das, was als sachlich richtig gezeichnet wird, auch in der Regel ausbezahlt. Es mag nominal keine besonders große Summe sein, aber es könnte ein Beweis dafür sein, dass hier grundsätzlich Abrechnungen falsch gemacht und tja, eben auch falsch abgerechnet wurden und dann höchstwahrscheinlich auch falsch ausgezahlt wurden. Und dazu kommt ein weiteres Problem, nämlich folgende Frage. Konnten sich Externe selbst Leistungsbeschreibungen verfassen und diese dann eben sich selbst beauftragen? Diese Frage steht von Beginn an im Raum. Herr Conradi hat das beim letzten Mal verneint, beziehungsweise gesagt, er würde es nicht einschätzen können. Nelte aber kam zu einem anderen Ergebnis. Bei der Überprüfung seiner Abteilung, die auch Mails, also E-Mail-Kommunikation einschloss, kam eindeutig heraus, dass dem in mindestens einem Fall nachweislich so gewesen ist, also Externe sich Leistungsbeschreibungen erstellt haben, die sie dann später abgerufen haben. Nelte sagte wörtlich, unsere Erkenntnisse sind dahingehend, dass das der Fall war. In den Mailköpfen stehen ja schließlich auch Namen. Nelte sagte auch, dass er noch nie in seiner Laufbahn einen solch scharf formulierten Bericht des Bundesrechnungshofes gesehen habe wie den zum RV 20237. Zur Erinnerung, Nelte ist seit 1977 bei der Bundeswehr. Kommen wir vielleicht mal zu dieser unbezahlten Rechnung in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro. Die sogenannte 3,2 Millionen Paraffe. Die ausstehende Rechnung in Höhe von rund 3,2 Millionen ist auch Admiral Nelte bekannt. Und Diese Rechnung wurde von einem General F gezeichnet. Warum das General F getan hat, ist Nelte nicht so ganz klar. Denn eigentlich hätte dies Herr Mühleck tun müssen. Nelte sagte dazu, wir wollten wissen, was zu dieser 3,2 Millionen Euro Paraffe führte. Und damit ist er vermutlich nicht der Einzige. Tja, kommen wir vielleicht mal zum Ende. Zur letzten Zeugenbefragung des Tages, und zwar zu General Tränap. Brigadegeneral Tränap war der letzte Zeuge an diesem Tag und wurde so 10:30 rum ungefähr in den Zeugenstand geholt. Die Sitzung ging dann noch so 2 Stunden. So richtig substanziell kam da nicht so viel rum, muss ich persönlich sagen. Aber der letzte Zeuge muss auch besprochen werden. General Friedhelm Tränap sprach über Compliance und darüber, dass die Bundeswehr bereits seit ihrem Bestehen die entsprechenden Kontrollmechanismen habe. Aber man die jetzt in einer Abteilung zusammengeführt hat. Diese Abteilung hat er selbst aufgebaut, von daher findet er die ganz toll und er findet Compliance Management an sich auch ganz toll und da ist auch nichts gegen zu sagen. Aber tja, so hat er dann den Soldaten in der Führungsebene erklärt, es sei in Ordnung, geschmierte Brötchen anzunehmen, aber bei einem Abendessen sollten sie doch dann lieber selbst bezahlen. Tja, dazu hat dann die allseits beliebte, muss man ja vielleicht sogar schon sagen, FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann nachgefragt. Und zwar, haben Sie außerhalb von Schnittchen und Brötchen mitgeteilt, wie Regeln eingehalten werden? Etwa bei Kennverhältnissen den moralischen Kompass nicht zu verlieren? So Ihre Frage. Tja, und die Antwort war ein bisschen ernüchternd. Selbstverständlich habe es ein verpflichtendes Tagesseminar dafür gegeben und alle Führungskräfte müssten daran teilnehmen, also das sei nichts Freiwilliges gewesen. Er wisse jedoch nicht, ob alle Soldaten und Mitarbeiter der aufgezeigten Grenze folgen würden. Tja, wir wissen es auch nicht, beziehungsweise wir können es nur vermuten. Es schloss sich dann das Ende der Sitzung an. Und tja, nach dieser 10 Befragungsrunde schloss der Vorsitzende die Sitzung dann gegen 00:30 in der Nacht und wünschte allen Beteiligten einen schönen Morgen. Vielleicht noch so viel als kurzes Fazit. Wenn wir eins aus diesem Ausschusstag gelernt haben, dann ist es das. Dreh keine krummen Dinge, wenn du sie per E-Mail planst. Und vielleicht schreib auch keine Zwinker-Smileys da rein. Und das war es dann für diese Woche mit der Berateraffäre. Nächste Woche geht es dann auch schon weiter. Da geht es dann mit den Zeugen Caroline Pütz, Gerhard Maurer und Peter Hemmert weiter. Die Zeugen könnten recht interessant werden, auch weil sie eine gute Erweiterung des vergangenen Donnerstags sein können. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wenn ihr auch gespannt seid, dann bleibt ihr bestimmt dran und wisst, wie ihr den Podcast abonnieren könnt. Aber vielleicht habt ihr auch mal Interesse daran, persönlich vorbeizuschauen und euch das Treiben im Ausschuss mal ganz live anzuschauen. Auf unserer Webseite haben wir unter berateraffäre.de ein kleines Tool eingerichtet, das eine einfache Mail ans Ausschusssekretariat generiert und damit eine Anmeldung für den Ausschuss erzeugt. Klickt doch einfach mal drauf, wenn ihr vorbeischauen wollt und tja, kommt vorbei. Nun bleibt mir noch vor dem Tschüss zu sagen, dass ihr diesen Podcast nicht nur auf Spotify hören müsst, aber auch dort hören könnt. Die meisten Podcast-Apps sind dann doch ein bisschen besser und können euch auch mehr bieten. Kapitelmarken, Bilder, Shownotes etc. Aber ihr könnt natürlich auch weiter auf Spotify oder Deezer zuhören. Folgt uns gern auch auf Twitter, das ist dort @berateraffäre mit AE. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch was in den Hut werfen. Wie immer, eine kleine freiwillige Zahlung hält dieses Programm am Laufen, am liebsten per Überweisung. Die Daten dazu stehen auf der Webseite. Auf jeden Fall könnt ihr aber auch bei Steady was in den Hut werfen. Da müssten wir vielleicht einfach mal etwas mehr Pflege hineinstecken, damit das eben auch ein bisschen ansprechender dort aussieht und ein bisschen besser funktioniert. Nun aber tschüss und bis kommende Woche.